Was mir wirklich wichtig ist, mit dieser Folge zu übermitteln, jeder kann immer mehr tun, als er momentan tut. Das ist realistisch. Jeder hat mehr als genug immer in sich, um mehr Gutes zu tun fürs eigene Leben, für alles. Das ist wirklich auch realistisch. In unserer heutigen Folge geht es um das Tun. Diese drei magischen Buchstaben, wie Katrin es ausgedrückt hat, die aber manchmal gar nicht so einfach fallen. Und die große Frage ist natürlich, woran liegt das? Denn viele Dinge wären manchmal einfach und man merkt es oft im Nachhinein, wie einfach es wirklich geht. Aber dennoch sind die Hürden manchmal scheinbar unüberwindbar. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die wir beleuchten werden, ist zu schauen, wie viel mehr sollte man tun, auch wenn man manchmal schon meint, ich habe schon alles verstanden und ist ja alles klar und läuft schon. Und wo es gerade da wichtig ist, in Aktivität zu kommen und wirklich umzusetzen. Aktiv und nicht darauf zu warten, dass irgendein Impuls von außen kommt. Genau das sind die Kernthemen dieser Podcast-Folge und wir freuen uns sehr, dass du wieder mit dabei bist und wünschen dir super gute Erkenntnisse und hoffentlich auch einen kleinen Funken mehr an Motivation nach dieser Folge, dein Tun aktiv zu gestalten. Viel Spaß dabei!
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Creative Changeworks Podcast mit der lieben Anja Sina Scheer und mir, Katrin Herrmann. Ja, heute sprechen wir über ein wichtiges Wort zum Erfolg mit drei Buchstaben und zwar ja. T-U-N.
Sehr schön gesagt.
Ja. Warum das im Leben und auch in der Energiearbeit von großer Bedeutung ist. Liebe Anja Sina, wir haben das ja eigentlich auch schon öfters in unseren Podcast-Folgen erwähnt, dass es immer auch darum geht, die Dinge zu erden, ins Leben zu bringen, zu tun. Möchtest du vielleicht nochmal sagen, warum das aus energetischer Perspektive so wichtig ist und was da auch drin steckt?
Also, da ist vielleicht mal ganz gut, so einzusteigen, weil für viele natürlich Energiearbeit etwas sehr, sehr Feines ist und auch was an sich natürlich Stilles. Also es ist definitiv was anderes, als Basketball zu spielen, Energiearbeit zu praktizieren. Das heißt, bei vielen ist damit verknüpft zum Beispiel Meditation, Innehalten, Innenschau, eben auch mehr in einem Zustand des Bewusstseins zu sein. Und das ist natürlich eine wichtige Basis, aber das ist eben der Beginn der energetischen Arbeit. Jede Art von Wirkung muss auch ins Tun gebracht werden, damit sie in Erdung kommt und dadurch sich wirklich in der Vollständigkeit entfalten kann. Und das ist eben auch das Grundprinzip von Manifestation. Bei vielen so, die visualisieren und tauchen ein in das Erleben von dem, was sie gerne haben möchten. Aber bleiben dann eben am Ende oft zu passiv. Das heißt, so dieser Schritt, dann eben auch der Manifestation sozusagen einen Schritt entgegenzukommen, damit es einrastet, der findet oft nicht ganz statt. Und auch im Kontext von Transformation und Heilung ist immer am Ende auch das Tun. Und das ist natürlich erstmal ein bisschen komisch, weil wenn ich sage, ja, okay, ich möchte Heilung für irgendetwas auf der energetisch-spirituellen Ebene, dann, was hat dann da das Tun mit zu tun? Und hier mal ein ganz praktisches Beispiel, das haben wir jetzt häufiger, wenn wir mit Ängsten und Phobien zum Beispiel arbeiten, wo man eben auch über die energetische Arbeit natürlich super unterstützen kann und eben Blockaden lösen kann. Und ich hatte eben vor ein paar Wochen hier einen Aura-Meisterkurs. Da war ein Teilnehmer, der hatte Platzangst, und vor allem dann auch noch in Verbindung mit Dunkelheit. Also es war so eine Kombination im Dunklen und dann noch bei Enge für ihn ganz, ganz schwierig. Da hat es ihm eben wirklich so den Boden unter den Füßen weggerissen und eben daher auch oft in ganz unerwarteten Situationen, wenn er irgendwo unterwegs war, sich irgendwelche Burgen angeschaut hat und dann auf einmal war da ein enger Gang oder sowas und er hat gesagt, ganz schlimm für ihn. Jetzt haben wir das bearbeitet in dem Kurs und dann habe ich gesagt, so und jetzt gleich testen und habe schon im Vorfeld mit ihm hier in meinen Räumlichkeiten, wir haben hier verschiedene Konstellationen und ich habe hier ein super schönes, super enges Putzkammerl das vollgestellt ist, natürlich mit Putzmitteln und wirklich auch vom Tageslicht abgetrennt ist. Und ich habe gefragt, ob dieser Raum für ihn eben dieses Gefühl auslösen würde, dieser Angst. Und wichtig, immer ganz frei. Und habe dann es war in einer Übungsgruppe und er hat das dann bearbeiten lassen und habe dann gesagt, möchtest du es ausprobieren? Und dann ist er quasi, und er ist ein stattlicher Mann, ja, also groß und wirklich kräftig auch so von seinem Körperbau und so weiter. Und da habe ich ihn dann gefragt, ob er es ausprobieren will. Und dann ist er in dieses Putzkammer reingegangen und wir hatten erstmal noch mit Licht. Ja, und er war wirklich so da drin gestanden, also er musste sich total ducken. Und das wäre eigentlich schon was gewesen, was total diesen Stress bei ihm ausgelöst hätte. Und dann haben wir das Licht noch ausgemacht und haben ihn mal ein paar Minuten im Dunkeln alleine stehen lassen. Und es war völlig in Ordnung für ihn und total entspannt. Und hat gesagt, ach, ist eigentlich ganz kuschelig. Und vorher war es echt ein Problem für ihn. Und das ist eben auch tun, dass ich sage, okay, ich beschäftige mich mit etwas, auch im heilerischen Kontext, und probiere es dann im Rahmen dessen, wie ich mich sicher fühle, aus. Auch haben wir gerade mit der Technik, ist das immer ganz spannend, hatten wir auch schon häufiger so klassisch Schlangenphobie. Mhm. Das ist ja breitet, wo Menschen wirklich richtige Panik vor Schlangen haben. Und wir haben es eben dann zum Beispiel, haben immer geschaut, okay, der Auslöser, so eine Kunststoff, Kinder, Spielzeug, Schlange, ja, gibt's ja welche, die sich auch so ein bisschen bewegen lassen, würde das schon ausreichen, um die Panik. Ja, und wenn dann jemand im Vorfeld quasi wirklich zurückweicht und sagt, boah, geht gar nicht, ja, und dann wird das bearbeitet und dann, okay, möchtest du es ausprobieren? Und dann ja. Und dann die Bewegung, dann auch ein bisschen den Abstand verringern und dann tatsächlich auch mal anfassen, was im Vorfeld eben unmöglich erschien. Und da war dann auch das Feedback, sie ist dann irgendwann tatsächlich in Zoo gegangen und hat sich die Schlangen mal genau angeschaut, was halt vorher überhaupt nicht gegangen wäre. Ich kann es auch von eigener Erfahrung sprechen. Ich habe auch über lange Zeit Schwierigkeiten mit Schlangen gehabt. Also es war nicht phobisch. Ich würde sagen, ich bin auch jemand, der sich recht gut regulieren kann. Aber es war für mich wirklich so ein Abschlusspunkt von einem langen, langen Prozess, wo mein Schwager hat eine Schlange und ich wollte sie nie sehen. Und mir hat sie auch auf eine Weise leid getan. Also haben wir immer gedacht, die arme Schlange, das ist irgendwie, das ist ein anderes Thema. Aber die ist quasi aus dem Winterschlaf dann gerade aufgewacht. Und dann habe ich sie tatsächlich mal selber auf den Arm genommen und habe sie wirklich gestreichelt und bin wirklich mit ihr in Kontakt gegangen. Und es war total faszinierend und es war auch schön. Also ich liebe Kontakt mit Lebewesen. Es ist nicht der ideale Lebensraum ist. Das ist aus meiner Sicht ganz klar. Das möchte ich ja auch betonen. Aber einfach trotzdem, also war ein ganz tolles Erleben nach langer, langer Zeit, wo dieses Thema einfach auch in meinem Leben war. Und das alles gehört zum Tun. Das heißt, das sind immer diese letzten, wir sagen immer die letzten 10% des Tuns, die dann dazu führen, dass wirklich ein Prozess auch zum Abschluss gebracht wird, in Erdung gebracht wird und alles, was an Positivem vorher entwickelt wurde, tatsächlich dann in Fluss kommt. Und deshalb, wenn jemand Höhenangst hat, dann das zu bearbeiten und dann zu schauen, okay, an den Orten, wo ich sonst die Höhenangst schon verspürt hätte, wie geht's mir da? Immer im sicheren Rahmen. Ich möchte jetzt da auch, das ist ganz, ganz wichtig, ja, das muss derjenige selber entscheiden können und selber sich wohlfühlen können und so weiter. Und da ist zum Beispiel auch oft, dass am Ende nochmal so ein kleines, also diese Hemmschwelle nochmal kommt aus der Gewohnheit, ne? Normal würde ich zurückweichen und dann wirklich im Bewusstsein zu sein und wahrzunehmen, wie fühle ich mich und kann ich jetzt drüber gehen? Und zwar im eigenen Tempo. Und deshalb, das bedeutet tun. Und das ist eben daher auch in der energetischen Arbeit immer wichtig. Es muss getestet werden am Ende auf die eine oder andere Weise. Es gibt ganz viele Themen, die werden selber getestet werden, schlichtweg. Dadurch, dass man zum Beispiel, ja, vorher hat man mit Menschen ein Problem gehabt und man begegnet dem Menschen vielleicht in der Arbeit oder in der Familie oder im Freundeskreis wieder und merkt dann, nee, das ist jetzt in Ordnung und ich fühle mich jetzt anders. Aber dieses wirklich Umsetzen ist ganz, ganz wichtig. Und deshalb ist das auch ein Ausdruck des Tuns in der energetischen Arbeit. Aber natürlich auch auf vielen, vielen anderen Ebenen mehr. Aber ich wollte jetzt mal zum Einstieg ein sehr praxisnahes Beispiel, was vielleicht auch die meisten ganz gut nachvollziehen können, wählen. Und man kann sich so vorstellen, wenn man energetisch arbeitet, dann wird quasi im Energiefeld Stück für Stück werden die Bereiche, die blockiert sind, freigemacht. Das heißt, Energie, die vorher wie gebunden ist, die verwachsen ist eben in Feststrukturen auf eine Weise, die werden aufgelockert und die Energie kommt wieder in Zirkulation, wird wieder verfügbar. Was aber auch bedeutet, eben alles, was für uns natürlich ist, ist kein großes Ding. Es fließt einfach. Und alles, was jeder so im Alltag gut tun kann, da muss man nicht groß drüber nachdenken. Also man muss einen Fokus drauf richten, aber es ist einfach Normalität im Alltag. So, und jetzt ist immer die Frage, wie weit ist das, was man eigentlich wüsste als Bewusstsein, tatsächlich schon in Normalität und damit in Erdung und damit auch in einem Fluss des Tuns. Und da gibt's eben oft mehr zu tun, als man tut. Und das war auch von meiner Seite so ein bisschen der springende Punkt, diesen Podcast eben dem Tun, diesen schönen drei kleinen Buchstaben zu widmen, weil ich glaube, es fehlt einfach oft auch ein bisschen an Verständnis noch und an Bewusstsein und wo ich sage, ich möchte bestärken oder dass wir eben auch mit dieser Podcast-Folge im Tun bestärken, durch mehr Klarheit, durch mehr Ausgerichtetheit, durch mehr Fokussierungsfähigkeit letztlich aufs Tun.
Sehr gut, ja. Du hast ja gerade eben schon angesprochen, es gibt eben verschiedene Ebenen, die dann angesprochen werden. Und so das, wie ich verstanden habe, ins Tun zu kommen, ist dann wirklich auch so die physische Ebene. Ist das richtig?
Absolut. Mhm. Absolut.
Ja, was würdest du denn sagen, warum ist dann aber doch manchmal so, oder warum sind Menschen dann doch manchmal blockiert, eben so den letzten Schritt dann noch zu machen, dass es wirklich rund wird, dass es wirklich in Fluss kommt. Was hält die zurück?
Also, es ist natürlich auf vielen Ebenen, muss man sagen, unser Tun beruht ja nicht immer nur auf bewusstem Bewusstsein, sondern sehr viel auch auf dem Unbewussten. Deshalb, alles, was ich schon tun kann, läuft auch mehr oder weniger unbewusst, ne? Gerade auch repetierende Muster. Beispielsweise, wenn ich sage, ich kann gut Tastatur schreiben, ne? Da muss ich nicht drüber nachdenken. Das ist quasi auch im Körper, ne? Auch in den Nerven, im Nervensystem eingespeichert und zwar in einer Weise, dass es nicht einen besonderen Fokus braucht, es zu tun. Wenn es jetzt um Dinge geht, die neu sind, habe ich noch nicht diese Sicherheit vom Körperfeedback. Also das heißt, es ist auch noch nicht so in der körperlichen Struktur verankert und im Fluss. Das heißt, es ist immer auch eine Form des Neuen und des Lernens. Und es ist immer daher auch eine Form der Veränderung. Weil gerade auch, wenn wir jetzt mal ganz normal zwischenmenschlich zum Beispiel uns Themen anschauen, ich sage, die Art zu kommunizieren, die Art, jemanden wahrzunehmen, das ist im Unbewussten drin. Das haben wir uns irgendwann mal angeeignet. Das basiert auf verschiedensten Lagen, könnte man sagen, von Musterstrukturen. Manche sind hilfreich, manche sind nicht so hilfreich. Da sind eben unsere Erfahrungswelten auch, wie wann kann ich jemandem vertrauen. Wertestrukturen sind ja auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, die dem auch mit zugrunde liegen. Und immer dann, wenn ich was Neues mache, habe ich quasi noch keine Referenz. Das heißt, ich habe wie noch keinen sicheren Trittstein, auf den ich gehen kann, um etwas Neues anzufangen. Deshalb wird ja auch heutzutage immer, oder habe ich jetzt nur in letzter Zeit viel auf Social Media eingeblendet gesehen, Menschen über 40 sollten jeden Tag etwas Neues machen, was sie noch nie gemacht haben, damit eben sie jung bleiben, zum Beispiel. ich würde jetzt nicht sagen, dass es was mit über 40 zu tun hat, sondern ich finde es prinzipiell sinnvoll, im Leben offen zu bleiben und immer wieder auch neue Dinge zu tun. Weil das eben genau die Gewohnheit natürlich auch erzeugt, auch physisch, ja, wenn ich immer wieder neue Bewegungsmuster zum Beispiel übe, tanzen oder so, ist ja auch da nachgewiesenermaßen eine der besten Lernquellen überhaupt, weil es halt nicht so statisch ist und nicht so leicht, sich dran zu gewöhnen, sondern es gibt immer wieder neue Rhythmen, Bewegungsabläufe und so weiter. Und das hält das Nervensystem natürlich total wach. Nervensystem ist wieder körperliche Ebene. So. Jetzt ist aber die Frage, wie gewohnt bin ich das und wie wohl fühle ich mich mit Veränderungen? Und bei vielen ist halt Veränderung trotzdem auch ein Thema, das halt häufig mit Angst und Unsicherheit behaftet ist. Ja? Und wenn zum Beispiel der persönliche Wert im Leben sehr auf Sicherheit ausgerichtet ist, dann wird man wenig suchen, was Unsicherheit schafft. Aber es gibt ganz, ganz viele Dinge im Leben, die halt echt unsicher sind. Es gibt immer nur ein gewisses Maß an Sicherheit, das realistisch ist. Und es gibt ganz, ganz viel, wo man sagt, hundertprozentige Sicherheit gibt es einfach gar nicht. Und das ist natürlich ein großer Punkt, der diese Hemmung auch erzeugt, wirklich auch ins Tun zu kommen. Und gerade dann, wenn es eben auch Dinge sind, die man anders machen kann. Jetzt ist Bewusstseinsarbeit per se immer etwas, was in sich unbegrenzt ist. Das heißt, ein Quell der ständigen Erneuerung, kann man wirklich so sagen. Ja? Es gibt keinen Tag, wo ich nicht komplett neue Perspektiven entdecke und neue Denkweisen entdecke und Neues fühle. Auch durch meine Arbeit. Aber meine Arbeit ist ja mehr als meine Arbeit, sondern das ist ja was, was ich verkörpern möchte und was ich einfach wirklich liebe und wo ich sage, das ist mein Leben. Also nicht meine Arbeit, ich sitze im Büro, aber das, was quasi der Kern ist von dem, was ich tue. Und von daher, jeden Tag fühlt sich irgendwas wie komplett neu an. Und das ist total schön. Und da sind wir wieder bei der Thematik inneres Kind. Das heißt, mein inneres Kind jubelt, wenn Neues entsteht. Wenn jemand aber sehr viel Sicherheitsbedürfnis hat, dann ist immer dieses Neue auch ein Stück weit unsicher und damit aber auch kann das Ängste hervorbringen, bringt eben auch Begrenzungsmuster hervor. Und dann bedeutet es aber eben auch immer, wenn was Neues kommt, okay, ich muss eine bestimmte Schwelle überschreiten. Und das ist eben für Menschen herausfordernd.
Ja, verstehe.
Und vor allem unbewusst erstmal. Weil es ist ja oft so, auf der mentalen Ebene sagen viele, nee, finde ich super, will ich auf jeden Fall, ist richtig gut. Aber das Mentale, dieser mentale Fokus und das, was im bewussten Bewusstsein ist, ist halt einfach nur ziemlich klein. Das ist nur ein ganz kleiner Teilausschnitt von dem Gesamten. Und dann ist wieder die Frage, welche Wertestrukturen hat man wirklich? Und dann hat man es eben oft, dass Sicherheit doch drüber steht. Über dem Wunsch nach neuen Erfahrungen, neuem Erleben. Und dann kommen die Schwellen.
Ja. Das heißt, dann arbeitet man an der Wertestruktur.
Das ist oft natürlich für die Grundsätzlichkeit auch sehr hilfreich, weil es gibt Menschen, die kämpfen sich dadurch, dass die Sicherheit halt irgendwie immer so an Königsposition bleibt, auch so Stück für Stück über Schwelle für Schwelle hinweg. Weil dann auf anderen Ebenen, ja, in Bezug zum Beispiel aufs Leben und auf Körperlichkeit oder so, ist Sicherheit ganz, ganz wichtig. Auf anderen Werteebenen, also das sind auch manchmal konkurrierende Wertesysteme, weil beispielsweise auf seelischer Ebene sehr wohl der Wunsch nach Wachstum und Veränderung da ist. Das sind aber zwei verschiedene Wertehierarchien. Und wenn ich jetzt sage, ich habe die eine Wertehierarchie, ich habe die andere Wertehierarchie, dann folge ich auf der einen Ebene der einen Wertehierarchie, auf einer anderen Ebene einer anderen Wertehierarchie. Und dann habe ich quasi in mir einen Konflikt. Das erzeugt Reibung, das erzeugt Spannung und dann ist es eben, wie gesagt, ja, am Ende immer die Frage, wo ist die Absicht größer, wo ist der Fokus größer und der eine oder andere kämpft sich dann über die Schwelle, wieder jemand anders reibt sich dann dran auf, bis irgendwann die Spannung mal abfällt und dann einfach die Dinge doch in Fluss kommen, aber es ist halt, sage ich mal, nicht so der geschmeidigste Weg. Wobei es natürlich nicht immer darum geht, einen geschmeidigen Weg zu nehmen. Das möchte ich ja auch betonen. Das bedeutet ja nicht, dass Umsetzung irgendwann nur noch so aus dem Ärmel geschüttelt wird und so easygoing und ja, voll im Flow. Das ist ja auch so ein bisschen eine Idealisierung, die, finde ich, teilweise auch produziert wird. Man sagt, ja, ich bin immer voll im Flow-Zustand und so weiter. Einfach ist es deshalb nicht immer. Aber es ist immer gut. Und das ist das Entscheidende. Also es kann immer zu was richtig Gutem führen. Und zwar grundlegend und auf allen Ebenen tatsächlich.
Ja.
Ja. Ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet.
Ja. Würdest du denn sagen, tun ist immer gleich tun? Oder gibt es da auch Unterschiede? Weil es gibt ja auch Leute, die irgendwie einfach mal anfangen und dann gucken und sich irgendwie währenddessen oder während sie auf dem Weg sind, sich sortieren. Und andere, die da irgendwie sehr strukturiert rangehen.
Was aber auch wieder viel basiert auf den Wertesystemen.
Mhm.
Also auch Wertesystemen in Bezug aufs Leben als solches. Also die, die einfach mal anfangen, das sind die, die halt oft so die Abenteurer sind. Ne? Oder auch Lebenskünstler. Also gibt es verschiedene Kategorien, könnte man sagen. Und was da drin natürlich ist, also die lieben zum Beispiel die Aufregung. Auf irgendeiner Ebene. Aber es geht eben dann auf Kosten der Stabilität und am Ende des Tages ist es immer irgendeine Form von Balance. Weil gar keine Stabilität, das ist für niemanden gut. Also irgendeine Form von Stabilität braucht's. Und dann ist aber eben das Mischungsverhältnis oder die Verteilung für jeden so ein bisschen anders. Ja. Deshalb der eine ist daher schneller in der Umsetzung, weil er weniger Sicherheit unter Umständen braucht. Und deshalb ist immer ganz gut, Sicherheit ist ja nicht verkehrt. Aber dann ist immer die Punkt eins, wie realistisch ist es, wie viel Sicherheit zu haben. Und es gibt Bereiche, wo man wenig Sicherheit bekommt, wo man sagt, okay, das Minimum oder das Mindestmaß muss mir jetzt reichen. Da braucht es mehr Vertrauen, da braucht es mehr auch eintauchen können, auch wenn man nicht weiß, wohin es führt. Da muss es manchmal reichen, festzustellen, egal was jetzt ist, das, was da ist, ist lichtvoll. Es ist für mich lichtvoll und es ist auch lichtvoll für das Leben, was ich lebe. Und dann muss das manchmal als Sicherheitsanker reichen.
Hm.
Ne? Und dann muss man halt manchmal einfach vertrauen und gehen, auch wenn man nicht genau weiß, was passiert jetzt. In anderen Dingen ist es manchmal gut, mehr Sicherheit zu haben. Das heißt, wenn ich sage, ich entscheide mich für einen Hauskauf, habe aber überhaupt keine Ahnung, wie finanziere ich das, reicht mir mein Lebensunterhalt dafür, auch wenn es rein kalkulatorisch ist, ist das wirklich was, was sich gut anfühlt, wo ich sage, ja, das also ist gut durchdacht, ne? Da sind wir auf einer ganz anderen Kategorie von der Entscheidung. Da braucht es dann unter Umständen eine andere Ebene von Sicherheit. Und deshalb ist es oft schwierig, also sowohl die, die sehr sicherheitsorientiert sind, als auch die sehr schnell im Tun sind, werden gechallenged. Vor allem mehr zu durchdenken. Das heißt, die kommen dann, die Abenteurer kommen dann an ihre Grenzen, wenn es eben wirklich um nachhaltige Konsequenzen geht. Oder auch eben zum Beispiel zwischenmenschlich. Wenn jetzt auch in einer Partnerschaft oder sowas, wenn zwei aufeinandertreffen, der eine ist sehr sicherheitsfokussiert und der andere ist voll der Abenteurer. Und es geht um gemeinsame Entscheidungen. Also wenn jeder für sich seine Entscheidung trifft, ist das ja noch eine andere Geschichte. Aber dann braucht man einen gemeinsamen Konsens. Weil sonst kann das halt zu massiv viel Negativbindungsmustern auch innerhalb der Beziehung führen. Also braucht es Kompromisse. Deshalb kann der eine vom anderen lernen und der andere vom einen. So, wir hoffen, es prickelt schon und deine Motivation ist bereits gewachsen. Und natürlich kommen dir hoffentlich auch ein paar Ideen, wo manchmal zum Beispiel Wertehierarchien in dir in Konkurrenz treten und wo es dann darum geht zu schauen, was kommt zuerst und was kommt als nächstes. Was erreiche ich tatsächlich durch welche Handlungen und wie kann ich beide Felder tatsächlich für mich im Leben auch nähren? Und auch das Bewusstsein, dass nicht immer alles in einen Topf geschmissen gehört, wo man sagt, alles muss auf einmal passieren, sondern für jeden Bereich im Leben gibt es auch genügend Raum, dass es da auch verwirklicht werden kann. Wenn du mehr tun willst, als du bisher tun kannst und da auch mehr Aktivität reinbringen möchtest, sprich uns gerne auch an, gerne auch über ein Beratungsgespräch und wir helfen dir, wo du vielleicht die nächsten Schritte des Tuns starten könntest. Und jetzt hör weiter in die Folge. Viel Spaß weiterhin. Und die andere Geschichte ist eben genauso bei denen, die sehr sicherheitsorientiert sind, die immer auch im Leben irgendwie dazu geführt werden, dass sie irgendwann mal Entscheidungen treffen müssen, die eben nicht ihren Sicherheitsbedürfnissen unterliegen und die halt nicht darauf basierend getroffen werden können. Und daher, das Tun ist sehr unterschiedlich und basiert eben in den eigenen Werten. Und dann ist wieder die Geschichte, diese Werte kommen auch in der Art des Tuns zum Ausdruck. Und deshalb prinzipiell ist es in vielen Bereichen wichtig zu tun und auch einfach mal anzufangen zu tun. Aber dann im Verlauf des Tuns eben sich auch weiterzuentwickeln. Beispielsweise unternehmerisch. Da gibt's ja auch viele, die sagen, boah, ich hätte so tolle Ideen und ich würde so gern, aber ich komme nicht ins Tun. Da darauf zu warten, dass man ins Tun kommt, ist echt schwierig. Weil Unternehmertum eben auch ein gestaltender Prozess ist. Und gestalten bedeutet, ich muss den Impuls geben. Also, das ist nicht, ich warte nicht darauf, bis ich kein Geld mehr auf dem Konto habe und komme dann ins Tun. Das ist eine Form, also das ist dann Außenmotivationsstrategie. Ja, Motivation durch Druck. Ist da tatsächlich nicht wirklich hilfreich. Also, es geht alles, aber es ist halt die Frage auch, wie schön es ist. Und deshalb gibt es Prozesse, wo man sagt, da ist es notwendig, quasi eigenmotiviert zu tun. Und es gibt manchmal auch Prozesse, wo man sagt, da gibt es dann wirklich Impulse von außen, die nicht immer unbedingt dann von außen sind, aber durch das Außen wiedergespiegelt werden, wo man dann merkt, okay, jetzt muss ich was tun. Klassisch eben zum Beispiel auch im Zwischenmenschlichen. Wo man halt auch manchmal Bewusstwerdung bekommt durch die Spiegelung vom anderen, wo man merkt, boah, ja, das ist wirklich nicht so eine gute Seite von mir. Das möchte ich eigentlich gar nicht sein. Und dann entsteht halt daraus die Motivation zu tun. Und jetzt kommen wir eben dann zu einem entscheidenden Schritt, der für die Folge auch noch ganz wichtig ist. Viele meinen, in dem Moment, wo sie es erkannt haben, reicht's schon. Das heißt, wo ich erkenne, ah ja, das ist nicht gut. Und dann halte ich den Fokus da drauf. Ich möchte das verändern. Aber hier braucht's eben dann auch Tun. Und Tun schaut halt dann ganz unterschiedlich aus. Tun kann so ausschauen, dass ich sage, ich höre meinem Gegenüber mehr zu und beginne mehr drüber nachzudenken, was der eigentlich zu mir sagt. Ich beginne mich mehr zuzuwenden. Das ist auch eine Form des Tuns. Und manche sind halt dann so und sagen, okay, der will was von mir, dann mache ich das halt und dann passt schon. Aber das ist es ja nicht immer. Also ist ja oft auch ein Thema so in Beziehungen. Ja. Ich habe verstanden, du möchtest, dass ich das für dich mache. Und dabei geht es ja ganz oft gar nicht darum, sondern es geht eben wirklich darum, besser zuzuhören und mehr in Austausch auch zu kommen, was ja zum Beispiel zu mehr Verbindung und Nähe führen kann. Und nicht unbedingt, okay, ich mache das für dich. Aber bei vielen ist dann Umsetzung so. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, verschiedene Arten von Umsetzung. Genau. Also von daher, Umsetzung, um das nochmal kurz zusammenzufassen, die Art der Umsetzung wird sehr von unseren Wertestrukturen beeinflusst. Dadurch auch die Qualität der Umsetzung wird sehr von den Wertestrukturen beeinflusst. Und eben auch dem, wie ich in Verbindung bin mit dem, was um mich rum passiert.
Ja. Ja, und somit kann man dann sagen, wenn man wieder sozusagen den Blick aufs große Ganze wirft oder richtet, dann ist wirklich das Tun die Verkörperung von auch ganz viel Positivität. Und ja.
Sollte so sein.
Und dass das eben ein ganz, ganz entscheidender Schritt ist, es wirklich zu leben.
Genau, das wäre jetzt der nächste Satz gewesen. Es geht eigentlich immer darum, es wirklich zu leben. Und es nicht nur in sich zu entdecken, das ist ein wichtiger erster Schritt, also überhaupt mal in das Bewusstsein zu kommen, was da am Positiven möglich ist, sondern es geht darum, es zu leben. Und leben bedeutet, es im Bewusstsein zu tragen, es in den Gedanken zu fokussieren und zu manifestieren, es im Gefühl zu erleben und in die physische Handlung zu bringen. Das heißt, daraus und danach und dafür zu handeln. Dann schließt sich ein Kreislauf. Nicht so, naja, ich hatte ja eine gute Absicht, hab's aber schlecht umgesetzt. Also ganz wichtig, das klingt jetzt wieder vielleicht ein bisschen radikal, aber es ist einfach realistisch. Wir alle können besser werden, mehr Gutes zu tun. Und das soll gar nicht als Druck oder sowas jetzt rüberkommen. Aber ich finde das was total Schönes. Wenn ich mir vorstelle, ich habe ein ganzes Leben vor mir, wo ich noch besser werden kann, mehr Positives wirklich in die Welt zu tragen, umzusetzen. Für mich selbst, für andere, für den Planeten. Kann ich ständig. Das ist ein unablässiger Quell dessen, wo ich sage, kann ich mein Leben lang mehr von machen. Und es ist nur gut für alles.
Ja. Ja, ich muss ehrlich gesagt auch gerade noch so an das Bild von einem selbst denken. Weil Bilder schaffen ja auch irgendwie Dynamik und Zug und hatte mich gefragt, ja, was vielleicht irgendwie auch das Selbstbild da viel Einfluss auf einen hat. Inwiefern da eben auch zum Beispiel diese Positivität schon drin steckt oder halt auch nicht.
Ja, und da sind wir wieder beim ganz, ganz großen Punkt Eigenliebe.
Mhm.
Je mehr Eigenliebe da ist, umso offener ist man auch fürs Tun vom Positiven. Weil zum Beispiel eben auch dann zu erkennen, boah, da habe ich echt Mist gebaut. Also das habe ich wirklich nicht gut gemacht. Geht mit Eigenliebe viel, viel leichter. In dem Moment, wenn ich sage, boah, da habe ich Mist gebaut und dann sind wir wieder, eben das eine ist mal die Bewusstwerdung. Und das ist ja bei vielen, bin ich mir sicher, auch unserer Zuhörer und Zuschauer, eben auch ein Antrieb, sonst würdet ihr den Podcast gar nicht hören. Das heißt, wo ein Bewusstsein dafür ja vorhanden ist. Und das ist ganz, ganz entscheidend natürlich. Und dann aber im nächsten Schritt geht es darum, wie denke ich aus diesem Bewusstsein und mit diesem Bewusstsein in Verbindung über mich selber. Das ist eben, wenn ich Eigenliebe in mir trage, dann kann ich ohne Probleme sagen, oh, was habe ich da gemacht? Und es hat nichts Zermarterndes. Ich glaube, das war die letzten Tage, war ich so ein bisschen, weil ich so im Kursflow war und ich habe echt teilweise so ein bisschen komische Koordinationsschwierigkeiten gehabt. Mir sind Sachen runtergefallen oder ich habe einfach was gemacht, was mental gar keinen Sinn macht. Und ich habe mir immer gedacht, Mai, Anja, denk halt mal nach. So, ja. Aber wenn ich das sage, ist das, also das spricht mein Positives an. Und es ist dann nicht, oh, was habe ich da wieder gemacht und wie schlimm und wie, dass ich das nicht perfekt gemacht habe und so weiter, sondern es ist einfach nur so, oh. Ja? Also das heißt auch mit dem Schmunzeln immer. Das ist zum Beispiel was, das kann man gut mit Eigenliebe und auch, wenn es mal ernsthafter ist. Das heißt auch in der Situation, wenn ich mal merke, boah, da habe ich echt blöde Worte verwendet und habe wirklich was gesagt, was nicht gut war. Wie hätte ich es, dann ist dieser Switch, wie hätte ich es denn besser machen können? Und wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass in der Situation, wo es nicht optimal gelaufen ist, es trotzdem gut wird? Zum einen einzuschätzen, okay, war das jetzt wirklich für die Situation so entscheidend? Das ist mal die eine Thematik, wo ich dann sagen kann, ich kann auch nachträglich noch was in richtige Bahnen lenken, die vielleicht vorher so ein bisschen abgewichen sind. Dann aber auch manchmal festzustellen, okay, es ist gar nicht notwendig, sondern einfach nur mit der positiven Intention nochmal in Verbindung zu gehen mit der Situation und bei der nächsten Begegnung, in der nächsten Gelegenheit, das quasi nochmal, dem nochmal Nachdruck zu verleihen. Sowohl durch meine energetische Haltung, zum Beispiel, wenn ich sage, da war ich ein bisschen ruppig zu jemandem. Mach mal eine einfache Situation. Ja? Wo ich dann sagen kann, okay, und in der nächsten Situation fokussiere ich mich vor allem auf die positive Verbundenheit und vermittle dann das Wohlwollen noch deutlicher, dass zum Beispiel eine mögliche Verunsicherung dann tatsächlich sich auflöst und die Positivität in Erdung kommt in der Beziehung. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber eben auch so weit, wenn ich sage, okay, und da ist wirklich was unter Umständen angeknackst, dass ich mich entschuldigen kann. Und manchmal ist das halt wirklich das Richtige. Und eben mein Verhalten sofort auch anpassen kann. Das ist aber aus Eigenliebe sehr viel leichter möglich. Jetzt bringe ich das Gegenbeispiel. Wobei vielen halt dann oft bleibt es im, oh Gott, ich habe mich schuldig gemacht und ich habe wirklich einen Fehler gemacht und wie schlimm bin ich denn und was für ein Mensch bin ich denn und ich bin ja so schlecht und ich mache überhaupt nichts richtig. Und dann kommen die ganze Litanei an negativen Glaubenssätzen, Erinnerungsmuster an Fehler, die schon mal irgendwann stattgefunden haben, die aber nie gelöst wurden, die eben nie in ihrer Energie gelöst wurden und in eine positive Grundrichtung gebracht wurden und behindern eben dann auch das Vorankommen. Und das spiegelt sich auch in der Art des Tuns wieder. Zum Beispiel Menschen, die im Tun total unsicher sind, die haben oft eben einen Haufen noch von alten Erfahrungsmustern, von Fehlern, die sie schon mal begangen haben oder eben auch Aussagen von anderen, ja, du kannst ja eh nichts, du bist ja eh nicht gut genug und das schaffst du eh nie und du bist ja eh schlecht. Also, und das muss man ja sagen, kriegen Menschen manchmal de facto gesagt oder es wird durch das äußere Verhalten suggeriert. Und das nehmen sie an sich, daraus entstehen eben Glaubenssätze und das wiederum prägt dann auch ihr Tun. Und Menschen, die halt so geprägt sind, die sind total eingeschränkt in ihrem Handlungsspielraum. Und das führt eben dann dazu, dass auch Tun nicht sehr attraktiv wird. Weil dann jedes Mal wieder, ich habe Angst, einen Fehler zu machen. Wenn ich tue, ja, dann tue ich lieber gar nicht, dann passiert nichts. Dann werden sie ins Tun gezwungen, sind schon wieder unsicher. Und das ist ja tatsächlich ein ganz, ganz blöder Kreislauf, in dem sie dann drin sind. Und wo eben aber auch dieser Fokus auf Eigenliebe und auch das Verständnis zu Eigenliebe wahnsinnig hilfreich sind, auch mehr zu tun. Und natürlich, und da sind wir wieder bei der anderen wichtigen Größe, auch im Kontext von persönlicher Entwicklung Urvertrauen. Ja, eben auch Vertrauen. Und auch es relativiert ja, weil ich bin nie der König über das Leben eines anderen. Ja, wir sind ja nicht in einer Monarchie wie vor 600 Jahren, wo einer quasi derjenige ist, der richtet und dann über Tod und Leben eines anderen entscheidet. Also du hast einen Fehler gemacht und jetzt wirst du dafür hingerichtet. Realistischerweise, bei manchen schwingen da eben auch noch Erfahrungsmuster aus anderen Zeiten mit, was eben das Tun natürlich auch einschränken kann, sondern eben auch jeder Fehler, der mal gemacht wurde, kann auch wieder gelöst werden. Es liegt auch beim anderen. Nimmt da alles, was ich sage, eins zu eins, ja? Was nicht meine Verantwortung. Ich kann, dass ich mich gut ausdrücke und dass ich das sage, was ich wirklich meine. Aber trotzdem hat ja jeder gleichermaßen Anteil an einer Beziehungssituation und kann eben auch mit dem, was gesagt wurde, dann auch wieder was Gutes machen. Also jeder Mensch hat die Möglichkeit, aus jeder Situation was wirklich Gutes und jetzt noch wichtig, wirklich Lichtvolles zu machen. Und das ist in jedem drin. Und deshalb auch das anzuerkennen, finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann sind wir wieder, das macht ja frei. Das macht frei zu wachsen, das macht frei zu entwickeln. Das macht möglich, dass eben auch zwischenmenschliche Dynamiken sich entfalten können. Und die entfalten sich eben durch verschiedene Anteile. Manchmal die nicht so schönen und die nicht so lichtvollen. Und auch daraus kann was Lichtvolles entstehen. Und manchmal aus den direkt Lichtvollen. Und natürlich ist es erstrebenswert, dass es immer mehr die Lichtvollen sind an sich, die fließen. Aber es ist halt nicht realistisch, dass es immer so ist. Aber es ist erstrebenswert, in diese Richtung zu gehen. Und die Basis dafür in einem selber ist wieder Urvertrauen und Eigenliebe.
Spannend. Ja, und da sind wir auch wieder bei der Eigenverantwortung.
Richtig. Ja. Deshalb, zu tun bedeutet natürlich auch in letzter Konsequenz wirklich eigenverantwortlich zu sein und Eigenverantwortung zu übernehmen. Und dann eben wirklich zu schauen, aus meiner Perspektive, idealerweise eben die in sich aus einer lichtvollen Motivation und einer lichtvollen Ausrichtung stattfindet. Das heißt nicht, ich will jetzt, dass es mir gut geht und was mit den anderen passiert, ist mir egal. Das ist natürlich nicht die Basis, sondern wirklich aus einer positiven Grundverbundenheit im Idealfall. Und das ist halt gerade das, was aber in Bewusstsein liegt. Also wir haben ja schon in den letzten Folgen darüber gesprochen, aber vielleicht nochmal ganz wirkliches, also wenn man so will, ist Bewusstsein immer ein Ausdruck der Verbundenheit mit allem, was im Leben ist. Und das ist was Reines, Lichtvolles. Und dann ist die Frage, woran verknüpfe ich das? Und wenn ich es dann an was Negatives verknüpfe, wieder zurück zu diesem Beispiel, die Glaubenssätze, Erfahrungsmuster, die negativ sind, dann kommt es nicht zum Tragen. Und dann kann ich es vielleicht sogar wissen, okay, eigentlich kann ich immer was Gutes in der Situation machen, aber durch die Bilder, die ich mir geschaffen habe über mich selber, die geprägt wurden, auch durch äußere Erfahrungen, sehe ich mich nicht in der Lage dazu. Und auch dann, wenn das Bewusstsein schon so weit da ist, dann muss man sagen, okay, was kann ich tun, um das zu ändern? Und das ist ja wieder tun. Was kann ich tun, dass es besser wird? Was kann ich tun, dass ich aus diesem Bild, ich sehe mich als den Loser und Versager, raustrete, das wirklich transformiere und anfange, mehr Fokus auf die Dinge, die ich kann und die Dinge, die ich schon gut mache und die Dinge, die mir möglich sind und die Dinge, die ich möglicherweise auch erlernen kann, richte. Bedeutet auch tun.
Ja. Und Reflexion.
Ja. Und deshalb eben zum Thema Selbstbild, wie du gesagt hast, da geht es eben wirklich darum, das Bewusstsein, das man hat, zu nutzen, zu reflektieren, sich selbst zu reflektieren in Verbindung auch mit anderen Menschen und immer auch die Möglichkeit zu schauen, okay, lebe ich da das, was ich wirklich leben will und was auch wirklich in sich positiv ist? Und wenn ich nach Sicherheit gehe, ja, es ist realistisch, es ist sinnvoll, ein gewisses Maß an Sicherheit zu haben, aber als Sicherheit als den höchsten Wert im Leben schwierig, weil das überhaupt nicht lebensreal ist. Also es ist weit weg vom Leben. Dann bunkere ich mich quasi ein in einer vermeintlichen Festung der Sicherheit, die aber nicht wirklich lebensnah ist.
Ja. Ja, und irgendwie auch dem Leben an sich, das sich ständig verändert und wächst.
Ja, es schwingt nicht mit, genau.
Ja. Ja, gut. Ich würde sagen, das ist schon ein Grund, oder?
Überleg mal ganz kurz, ob es noch irgendwas gab. Ja, vielleicht einfach noch ein paar letzte Worte für diese Folge. Was mir wirklich wichtig ist, mit dieser Folge zu übermitteln, jeder kann immer mehr tun, als er momentan tut. Das ist realistisch. Jeder hat mehr als genug immer in sich, um mehr Gutes zu tun fürs eigene Leben, für alles. Das ist wirklich auch realistisch. Und daher wieder Bewusstsein, Geist, Gedanken zu nutzen, sich zu reflektieren und Ausrichtungen zu treffen und auch immer zu schauen, okay, was ist denn ein kleiner nächster Schritt, den ich machen kann, mehr zu tun, der mir was bringt, der mit dem Leben eben in Verbindung bringt und aber eben auch immer im Außen, das heißt auch im Umfeld, trotzdem eine Positivität erzeugt. Wichtig, es gibt manchmal Entscheidungen, das ist vielleicht auch noch zu sagen, wo man sagt, da muss man für sich entscheiden. Und dann eben Vertrauen. So, wenn ich sage, okay, mein größter Herzenswunsch ist, mein Leben dem und dem zu widmen. Ne? Wenn ich sage, okay, dem Tierschutz. Und ich spüre das so in meiner Seele. Und es kann sein, dass kein Mensch im Außen das versteht. Aber es bringt mehr Licht in die Welt. Und wenn es das ist, was ich spüre, dann muss ich diese Entscheidung treffen, auch wenn nicht jeder damit einverstanden ist. Eben, wenn ich die anderen mit einbeziehe, heißt es nicht immer, dass es für jeden nachvollziehbar ist, dass es jedem gefällt, dass es für jeden von der persönlichen, also dass es andere Erwartungen tatsächlich erfüllt, sondern es geht darum, bringt es insgesamt von meinem Lebensstandpunkt aus mehr Licht in die Welt. Das ist, glaube ich, einfach wirklich immer so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt im Tun. Und das kann man im ganz Kleinen machen und das kann man im ganz Großen machen. Und ich finde, wenn man sich einmal am Tag anfängt, diese Frage zu stellen, genau das vielleicht noch, also wirklich rituell, einmal am Tag diese Frage stellt und eine Sache am Tag macht, die genau diese Kriterien erfüllt, dann ist schon viel getan. Und dann beginnt man auch mit der Zeit, es automatisierter immer mehr zu tun. Weil es schärft den Fokus, es richtet den Fokus darauf aus und das ist oft wahnsinnig hilfreich zu etablieren, weil dann beginnt es schon Normalität zu werden im Kleinen und dann wird das Größere auch irgendwann nicht mehr so groß erscheinen. Das ist vielleicht noch ein ganz guter Abschluss.
Ja, das stimmt. Dann erleichtert es die Verkörperung.
Ja. Ja. Dann vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen und ich hoffe und wir hoffen, dass du echt viel mitnehmen konntest nochmal für dich. Eben Schwellen nicht zu ernst zu nehmen, aber sie dennoch zu betrachten und zu schauen, okay, was ist da mein Anteil, was kann ich überwinden, sollte ich überwinden. Manchmal sind Schwellen auch gut, einfach ein bisschen zu warten und reifen zu lassen und am Ende sollte alles Gute eben auch immer in ein Tun führen.
Prima.
In dem Sinn, mach's gut.
Genau.
Und vielen Dank fürs Dabeisein.
Ja, danke schön.
Wir hoffen, dass dir beim Zuhören in dieser Folge klar geworden ist, es gibt so viel zu tun. Und tun ist was total Schönes und sollte in erster Linie aus Freude erfolgen und manchmal aber auch aus Zweckmäßigkeit, die super viel Freude macht, wenn man immer das Ergebnis im Blick hat, dass danach auch viele Dinge sehr viel leichter werden. Also von daher, pack's an, tu einfach, wo du tun kannst und entdecke dadurch aber auch, wie viel Bewusstsein du wirklich schon trägst und wie toll es ist, wenn dieses Bewusstsein tatsächlich auch in die Tat umgesetzt wird. In dem Sinne, einen schaffensreichen Tag und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Abonniere gerne unseren Kanal, dann bekommst du auch automatisch die Information, wenn eine neue Folge online ist. Wunderschöne Zeit dir.